Ja, guten Morgen von meiner Seite. Heute ein bisschen vielleicht ein ganz seltsames Thema, über das wir reden wollen, aber ich fand es interessant, als ich das so in der Bibel gelesen habe, über das Kapitel bin ich nie wirklich so groß gestolpert. Denn heute wollen wir über Davids Wut reden und Abigails Klugheit. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich hier so als Intro so ein paar Videoclips zeigen soll über Wutausbrüche. Und habe ich mir so bei YouTube mal ein paar Wutausbrüche angeschaut und habe mir gedacht, ha, das kann ich doch irgendwie nicht zeigen, weil das kennen wir ja eigentlich alles allzu gut aus unserem Alltag. Ja? Also wenn wir uns selber oder die Leute um uns herum anschauen, wenn sie ihre Wutausbrüche haben, dann kennen wir doch das. Das kann ich doch nicht auch noch hier so im Gottesdienst zeigen. Aber viele von euch haben das sicherlich tagtäglich schon miterlebt. Vielleicht seid ihr so Leute, die so Wutausbrüche haben. Aber wir müssen darüber reden. Jetzt wäre meine Frage mal zu Beginn: Welche Wutausbrüche aus der Bibel kennt ihr denn? Jetzt einfach frei raus. Was fallen euch denn für Wutausbrüche in der Bibel ein? Valentin? Jesus im Tempel, genau, bei der Tempelreinigung. Da heißt es, dass er sehr zornig geworden ist, als er diese ganzen Verkäufer da gesehen hat. Kain und Abel. Ja, war das ein richtiger Wutausbruch? War sicherlich, ja. Also auf alle Fälle war da Unstimmigkeit dabei, ja. Fein. Simson, genau, wie er dann nachher so die ganzen Säulen umgeschmissen hat. Der konnte auch richtig wütend werden, richtig. Saul und David, da war dann gerade Mose noch. Entschuldigung. Genau, das ist eine gute Stelle. Saul und David, da hatten wir in der Predigtreihe schon öfters drüber gesprochen. Dann Kurosch. Was war? Wo er sauer geworden ist, weil sie so wenig Vertrauen hatten. Genau. Gut. Genau. Hatten wir, genau. Also, es gibt doch schon, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, gibt in der Bibel schon einige Stellen, auch Nehemia ist mir noch eingefallen, als er zornig geworden ist über die Armut, die da in der Stadt geherrscht hat, dass die Leute ihre Kinder verkauft haben, um sich Essen kaufen zu können und so. Also da gibt es einige Stellen, wo so wirklich über Zorn und über Wut gesprochen wird. Also Wut ist das lähmendste Gefühl, das wir zu bekämpfen haben. Manchmal platzen uns Worte heraus, die wir hinterher wieder bereuen. Und wir wünschen uns, hätte ich es doch bloß nicht gesagt. Wut bringt uns immer in solche Situationen, wo wir Dinge sagen und tun, wo wir hinterher wünschten, hätte ich es doch nicht gemacht oder hätte ich es doch nicht gesagt. Manchmal schlägt die Wut in uns so zu, dass es zu so feindseligen Handlungen kommt. Wut ist öffentlich. Du kannst Zorn fast nicht verstecken und es ist deutlich und jeder kann es beobachten. Und wisst ihr, was der Hammer ist? So viele Leute können sich noch daran erinnern, wie du mal ausgeflippt bist. Jahre später. Es ist so ein öffentlicher Akt, dass wenn Leuten was bleibt, dann bleibt denen der Akt, wo du damals ausgeflippt bist. Das vergessen Menschen nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal sehr, sehr schnell wütend werde, wenn meine Jungs, die sind ja wirklich wie so Schäfchen hier in der Gemeinde, aber wenn wir zu Hause x-mal ihnen immer irgendwie sagen müssen, tu dies, tu das, mach das, und sie reagieren nicht mal darauf. Und erst wenn ich sauer und wütend werde und die Stimme lauter wird und ich wirklich erregter sein, dann plötzlich bewegen sie sich Aber ich dachte, ihr macht mich wütend, weil genau das, ihr wisst ganz genau, wie ihr mich auf die Palme bringen könnt. Ja? Und ich habe gemerkt, ich habe damals echt immer gedacht, ich bin ein geduldiger Mensch. Mit Kindern hat sich das geändert. Und natürlich ist die Lösung Selbstdisziplin. Ja? Aber jetzt wären wir dann jetzt schon am Ende der Predigt und so einfach will ich es euch nicht machen. So einfach können wir hier jetzt nicht über das Thema reden. Denn eine leichte Sache ist es zu sagen, Selbstdisziplin. Aber die andere Sache, die viel schwierige Sache ist, wie praktiziere ich denn das, diese Selbstdisziplin? Wütend zu werden ist eine Wahl, habe ich gemerkt, die wir jedes Mal treffen. Aber die Entscheidung, wütend zu werden, kann zu einer Gewohnheit werden. Und jeder, der sich zum Beispiel an Klaus Kinski erinnert, weiß, was für legendäre Ausraster der gehabt hat. Und ich glaube, niemand hatte wirklich Spaß, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Weil dieser Mann, der hat seine Wutausbrüche zur Gewohnheit gemacht. Ja, für den war das normal, absolute Ausraster zu haben. Und ich weiß nicht, wer unter uns so richtiges HB-Männle werden kann. Wo wirklich, wenn man da den Punkt, den Knopf drückt, absolut in die Luft gehen kann. Und wir müssen uns das bewusst machen. Ich habe eine Wahl, ob ich einen Wutausbruch zulasse oder nicht. Und das ist immer der kurze Moment vor dem Wutausbruch, dass ich mich entscheide, werde ich jetzt wütend oder werde ich nicht wütend. Und wenn ich mich immer dazu entscheide, wütend zu werden, dann kann das ganz schnell zu einer Gewohnheitsreaktion werden in mir. Und das Spannende ist wirklich, dass wir mal darauf achten sollen, diese Sekunde vor dem Wutausbruch, wo es in meinem Kopf ganz kurz darauf geht, ticke ich jetzt aus oder, ganz die berühmte Sätze, zähle ich jetzt bis 10 oder was auch immer, hol dreimal Luft oder schluck Wasser runter oder wie auch immer. Es gibt diese Sekunde und die entscheidet, ob es zu einer Gewohnheit wird oder nicht. Und heute reden wir über einen großen Mann in der Bibel, und zwar David. Und gerade dieser David, der in den Jahren vom Speer Sauls bedroht worden war, Geduld vorgelebt hat, der verlor schließlich die Kontrolle und er war offen gesagt zeitweise richtig verrückt vor Zorn. Und hätte nicht eine Frau namens Abigail es gegeben, hätte David einen Mord begangen. Und wir befinden uns im Alten Testament. Wer eine Bibel hat, wäre gut, wenn er da so seinen Finger im 1. Samuel Kapitel 25 drin lässt. Wir werden immer wieder auf Verse da drin weiterlesen. 1. Samuel Kapitel 25. Saul war immer noch König. Und während er seine Armee im offiziellen Kampf Israels zuführte, waren David und seine 600 Guerillakämpfer hinter den Kulissen geblieben. Und sie kämpften gerade gegen wilde Stämme in der Wüste von Paran. Und sie beschützten jene Schäfer vor den Angriffen von wilden Stämmen, die sonst gewöhnlich in der Gegend plötzlich irgendwelche Schäfer überrannten, irgendwelches Vieh stahlen, kleine Dörfer überfielen. Also David und seine Leute, die waren sowas wie so eine Feldpolizei. Ja? Und das gab es damals. Die Schafe wurden von Schäfern behütet. Doch wer behütete denn die Schäfer? Und David und seine Guerillakämpfer, die nahmen sich eine Zeit und behüteten einfach diese Schäfer, die draußen auf dem Feld total ungeschützt gewesen sind. Vor irgendwelchen Rebellen, vor irgendwelchen wilden Stämmen, die umherzogen und alles überfielen. Und in jenen Tagen war es üblich, dass zu der Zeit der Schafschur, der Eigentümer der Tiere, einen Teil des Gewinns, den sie da machten, denen gab, die ihren Schäfer draußen auf den Feldern beschützten. Und das war so ähnlich wie wir heute, wenn wir dem Kellner ein Trinkgeld geben für das, dass er uns einen Service anbietet. So war das kein geschriebenes Gesetz. Aber es war normal, Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Eigentümer bei der Schafschur einen Teil von seiner Ernte einfach an die Männer weitergeleitet hat, die seine Schäfer beschützt haben und seine Herden. Und das war auch so eine Art Dankbarkeit zu zeigen, dass sie das gemacht haben über das ganze Jahr hinweg. David und seine Männer, die hatten treu diese Schäfer und diese Herden eines Mannes namens Nabal bewacht. Und sie waren informiert worden, dass er seine Schafe jetzt scheren ließ. Und daher war er für das war das der klare Tag, jetzt ist Zahltag. Ja, jetzt kriegen wir unseren Lohn, dass wir das ganze Jahr über auf seine Schäfer aufgepasst haben. Und er schien vernünftig, wenn David dachte, es ist nur fair, dass er für diesen umsichtigen Schutz, jetzt, den er seinen Männern geboten hat, eine Belohnung bekommen würde. Aber es gab ein Problem, denn Nabal, das war ein Geizkragen. Und der wollte nicht bezahlen. Über Nabal wissen wir nicht viel in der Bibel. Wir wissen aber, dass er schwer reich gewesen ist. Er musste schwer reich sein, denn er hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und das ist eine Menge Wolle. Und außerdem wissen wir, dass sein Name sehr passend war. Denn weiß irgendjemand, was Nabal bedeutet? Wer war das? Sehr gut. Wilfried, sehr gut. Nabal bedeutet übersetzt Tor. Und viele von uns wissen, dass Namen in der Bibel eine Bedeutung haben. Wer kann mir denn sagen, was ein Tor ist? Ein Narr? Die Bibel übersetzt sogar noch besser. Es gibt nämlich in den Sprüchen einen Vers, wo es heißt, ein Tor ist derjenige, der Gott ablehnt. Ein Mann und ein Mensch, der Gott ablehnt, ist ein Tor. Das ist eine interessante Übersetzung, fand ich. Nicht nur, dass wir sagen würden, das ist doch ein Narr, das ist ein Idiot, das ist ein Depp. Nein, die Bibel sagt, der Mensch, der Gott ablehnt, ist ein Tor. Und Nabal bedeutet tatsächlich Tor. Das heißt nicht, dass er wenig Verstand hatte, sondern in der Bibel steht, er lebte also sein Leben, als würde es Gott nicht geben. Er lebte sein Leben, als würde es Gott nicht geben. Und wenn du jemanden kennst oder wenn du jemand bist, der so lebt, dann bist du ein Tor. Und außerdem heißt es in der Bibel noch, er war wohl sehr grob und er war gemein. Was für eine Mischung. Nabal war fordernd, er war betrügerisch und er war unfair. Und seine Frau auf der anderen Seite war genau das Gegenteil. Sie hieß Abigail und die Bibel sagt über sie, dass sie sowohl schön als auch klug war. Wörtlich heißt es, dass Abigail einen ausgeprägten Verstand und eine schöne Gestalt hatte. Sie war schön von innen und von außen. Sie war weise, ihre Entscheidungen waren sinnvoll und sie wurde nicht durch ihre Gefühle gesteuert. Und es ist interessant, wenn das über eine Frau gesagt wird, dass sie nicht durch ihre Gefühle gesteuert wurde, sondern durch gutes, logisches Denken. Sie war eine scharfe Denkerin und wenn das noch nicht genug war, sie sah auch noch extrem gut aus. Dass sowas in der Bibel steht. Hä? Aber die Geschichte, die beginnt mit David und mit Nabal. Und da lesen wir jetzt mal ab Vers 4. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 Männer aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Und sprecht Glück zu. Oder heute würde man sagen Glück auf. Oder so. Und Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschur hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach, die werden es dir sagen. Und lass meine Männer Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an deinem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Männer Davids hinkamen und in Davids Namen all diese Worte mit Nabal redeten und ruhig warteten, da antwortete Nabal dem Knechten Davids: Wer ist denn David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt so viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? Und genau an dieser Stelle geht's langsam los. Der Sturm bricht langsam sich Bahn. Davids Männer haben sich ruhig und freundlich vorgestellt und Nabal entgegnet ihnen unfreundlich und respektlos. Und als David das von seinen Männern hört, kocht die Wut in ihm. Und vielleicht erinnern wir uns noch an die letzte Predigt, die ich über David gehalten habe, schon ein paar Monate her, gebe ich zu. Derselbe David, der noch vor Monaten sich weigerte, Rache zu nehmen oder zurückzuschlagen, sogar als Saul alles dran setzte, ihn umzubringen, als die Männer David damals in der Höhle David zusetzten und gesagt haben: Jetzt ist der Moment, wo wir Rache an ihm nehmen können, wo er alle seine Männer in Schach hielt und sagte: Nein, wir werden nicht uns an Saul vergehen. Er hat nur diesen Zipfel abgeschnitten von seinem Gewand. Und hier der gleiche David, ein Kapitel später in der Bibel, da kocht die Wut in ihm empor und er eben brennt voller Wut. Wir lesen weiter, da heißt es nämlich: Die Männer kehrten zu David zurück und berichteten ihm alles. David sagt: Schnallt die Schwerter um. Auch er nahm sein Schwert, mit 400 Mann zog er los, die restlichen 200 ließ er als Wache am Lagerplatz zurück. Ein Kapitel vorher dieser David, ein Kapitel später ein total wutentbrannter David. Also 400 Männer ist eine ganz schöne Armee, nur um einen Geizhals wie Nabal zur Strecke zu bringen. Irgendwie hat man das Gefühl, David übertreibt etwas. Da gibt es ja Sprichwörter, die ich gehört habe, da heißt es: Du bringst die Kakerlake mit dem Gewehr um. Es ist okay, die Kakerlake umzubringen, aber musst du gleich die ganze Wand mit einschlagen? Da gibt es Sprichwörter, die sagen: Mit Kanonen auf Spatzen schießen und so weiter. Und ihr versteht die Bedeutung. Dieser Aufmarsch ist gewaltig und wahrscheinlich hätte David Nabal alleine zur Strecke bringen können. Es zeigt einfach diese groteske Reaktion von David auf seinen Zorn. Und ich denke, es hätte ein Blutbad gegeben auf dieser Farm, wenn nicht Abigail eingeschritten wäre. Und offen gesagt, das hätte eine wunderbare Chance sein können, für diesen widerlichen Mann Nabal ihn einfach loswerden zu können. Ich vermute mal sehr stark, dass die Ehe von Abigail und Nabal nicht die beste gewesen ist. Wenn er so Charakterzüge an den Tag gelegt hat, dann ist das wahrscheinlich nicht die Form von Mann, die eine Frau anhimmelt. Vor allem, wenn sie auch noch was im Kopf hat. Also sie hätte jetzt wahrscheinlich so auf hochgeistlich tun können. Sie hörte von den Dienern, dass David unterwegs ist, hätte jetzt sagen können: Oh, ich sollte wohl jetzt erstmal anfangen, darüber zu beten. Donnernde Hufschläge erdröhnen und sie wäre mittendrin im Gebet und würde sagen: Oh Herr, nimm doch meinen Herr schnell weg. Das wäre doch die Chance für sie. Immerhin hat Nabal alles selbst herbeigeführt. Es ist an der Zeit, dass er seine Lektion lernt. So hätte eine fleischliche Frau denken können. Er ist vielleicht sogar noch selber schuld für das, was er gemacht hat. Aber so präsentiert sich Verworfenheit. Und Abigail war nicht verworfen. Sie wusste, was für einen Mann sie hat. Und sie wusste um seine schlechten Charakterzüge. Und dennoch war sie nicht verworfen. Sie hat nicht insgeheim gedacht, jetzt kriegt er die Strafe für das, was ihm immer zusteht. Schauen wir uns mal genauer an, was jetzt passiert. Einer von Nabals Knechten war zu Abigail gelaufen. Soeben waren Boten von David da, berichtete er. Er ließ unseren Herrn freundlich grüßen, aber der hat sie nur beschimpft. Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns und haben uns nie etwas getan. In der ganzen Zeit, die wir draußen in ihrer Nähe umherzogen, ist kein einziges Schaf gestohlen worden. Sie waren eine schützende Mauer bei Tag und bei Nacht, solange die Herden in ihrer Nähe weideten. Sieh zu, ob du noch was retten kannst. Sonst ist unser Herr verloren und wir alle mit. Er selbst ist ja so boshaft und eigensinnig, dass er nicht mit sich reden lässt. Schnell ließ Abigail einige Esel beladen. Sie nahm 200 Fladenbrote, 2 Krüge voller Wein, 5 geschlachtete Schafe, einen Sack geröstete Körner, 100 Portionen gepresste Rosinen oder Zibebe und 200 Portionen Feigenmark. Und sie befahl ihren Knechten, geht mit den Eseln voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann sagte sie aber nichts davon. Ein weiterer Hinweis, dass die Diener in Vers 14 zu Abigail statt zu Nabal gehen, ist, dass Nabals Sohn unnahbar gewesen ist. Und das zeigt auch wieder ihre Weisheit. Anstatt mit Nabal zu kämpfen, ihn zu bekämpfen, beschützt sie ihn. Und das war nicht bloß liebenswert an ihr, sondern es war auch weise. In aller Eile hat diese Frau 200 Laib Brote zusammenpacken können und lauter Esel mit weiteren Köstlichkeiten beladen. Ich glaube, wir sprechen hier von der Weltpremiere des ersten Catering Services. Und sie hat nicht mal ihrem Mann davon erzählt. Und manchmal sind die allerbesten Ratschläge, die ein Mann bekommt, die von seiner Frau. Jetzt muss ich mal eine Lanze für unsere Ehefrauen brechen. Ja, habe ich selten gemacht. Aber jetzt bekommen manche Frauen hier höhere Herzfrequenzen, wenn sie so das hören, wenn man das sagt. Manchmal muss ein Ehepartner zugunsten des anderen handeln, ohne ein Wort ihm zu sagen. Hätte Abigail sich jetzt mit ihrem widerspenstigen, törichten Mann genähert und ihn gebeten, dass wir doch diese Nahrungsmittel an David geben, dann hätte sie auch genauso gut Selbstmord machen können. Er hätte niemals zugelassen, dass sie diese Dinge David entgegensendet. Also handelte sie jetzt auf eigene Faust und in seinem Namen und zu seinen Gunsten. Ich sage nicht, sie hat heimlich gehandelt. Ich sage nur, sie tat es, ohne dass er davon wusste, doch zu seinen Gunsten. Und sie trat für diesen Mann ein, indem sie das tat, rettete sie ihrem eigenen Mann das Leben. Und das ist schon sehr weise. Und jetzt stellt euch mal die Szene bildlich vor. David und seine Männer kommen in vollem Galopp diesen Hügel heruntergaloppiert. Das Einzige, was die Pferdehufe noch übertönt, war das Geknurre von ihren Mägen. Und ihre Wut steigert sich mit jedem Kilometer, der sich hinter ihnen herlegt. Und da heißt es dann plötzlich, als Abigail auf ihrem Esel den Berg hinuntertritt, kamen ihr plötzlich an einer Biegung des Weges David und seine Leute entgegen. Als Abigail sah, dass es David war, stieg sie rasch von ihrem Esel, warf sich vor David nieder, das Gesicht zur Erde, und blieb vor seinen Füßen liegen. Es ist alles meine Schuld, Herr, sagte sie. Bitte hör mich an, lass es dir erklären. Abigail, die hatte sich schon ausgedacht, wie sie vorgehen würde. Sie hat so einen wohldurchdachten Plan gehabt, sie hat sich drei Dinge die stechen davor. Ihr Taktgefühl, ihr Glaube und ihre Loyalität. Und diese Frau, die ist so weise, sie nennt sich selber deine Dienerin und 8-mal nennt sie jetzt in dem kommenden Text David mein Herr. Und wenn eine Frau das einem Mann tut, dann hat sie gute Chancen beim Mann ein Umdenken. Ja? Merkt euch das, ihr Frau. Sie sagt im Vers 25, Nabal, diesen nichtsnützigen Menschen, ich werde mir daheim einiges anhören dürfen, Nabal, diesen nichtsnützigen Menschen darfst du nicht ernst nehmen. Er ist genau das, was sein Name sagt, ein bösartiger Dummkopf. Unglücklicherweise war ich nicht da, als deine Boten kamen. Also sie kannte ihren Mann, jeder wusste in diesem Dorf, wie er war. Warum sollte sie es denn auch verbergen? Warum sollte sie es vertuschen, was er getan hat? Sie tat es erst einfach gar nicht. Und doch übernahm sie die Verantwortung, als du diese Männer sandest zu diesem Gespräch mit meinem Mann, war ich nicht dabei, sonst hätten sie einfach eine andere Antwort bekommen. Und da heißt es dann ab Vers 26, so gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, es ist gut, dass ich dir noch rechtzeitig begegnet bin. Der Herr hat dich so daran gehindert, dich zu rächen und dabei schwere Schuld auf dich zu laden. Nabal wird seine Strafe nicht entgehen. Allen deinen Feinden, die dir schaden wollen, soll es so ergehen wie ihm. Bitte, Herr, nimm dieses Geschenk an, das ich dir mitgebracht habe und verteile es unter deinen Gefolgsleuten. Ich bin dir treu ergeben, verzeih mir, dass ich so vermessen war, dir in den Weg zu treten. Ich weiß, dass der Herr wird dich zum König machen und dein Königshaus wird für immer bestehen. Du bist ja der Mann, durch den der Herr seine Kriege führt und dein Leben lang wird niemand ein Unrecht dir vorwerfen können. Also was für einen Glauben zeichnet es aus? Sie sagt ja eigentlich, David, wenn ich dich so ansehe, dann schaue ich auf den künftigen König. Besudle nicht auch noch deinen Lebenslauf, indem du einen Mord begehst. Lass doch das, wenn du mal König werden solltest, dass dein Lebenslauf rein ist, nicht noch mit einem Mord drin eingezeichnet. Man hat dir Unrecht getan, aber Mord ist keine Lösung. Nimm, was ich dir vorbereitet habe und reite zurück. Und was soll ich sagen, das war eine eindrucksvolle Rede, die die Frau da einfach von 0 auf 100 so abgeliefert hat. Und wenn du kritische Entscheidungen gegenüberstehst, dann musst du manchmal auch kreativ sein. Ich fand es auch kreativ, wie sie da jetzt reagiert hat. Abgesehen von der Bibel gibt es meiner Meinung nach kein Handbuch, dass sie sagt, was du tun sollst, wenn solche Zeiten auf dich zukommen. Und Nabals Leben, das hing an so einem seidenen Faden und es hing vollkommen davon ab, wie weit Davids Sicherungen schon durchgebrannt gewesen sind. Und Nabals Frau war sich dessen bewusst, sie entschied, ich werde sehr viel Lebensmittel einsetzen und eine bittende Botschaft loslassen, um das Herz dieses Mannes zu wenden. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die ganze Zeit sie über intensiv zu Gott gebetet hat, er möge doch jetzt in dieser brenzligen Situation eingreifen. Und auf der anderen Seite wiederum zeigt sich David als ganzer Kerle. Es ist doch ein Wunder, dass Gott David zum Mann nach seinem Herzen erwählt hat. Er hat sein Schwert parat, drauf und dran ist, aus der Scheide zu ziehen. Und doch sieht er diese Frau an, die er noch nie zuvor gesehen hat. Und er hört ihr zu, ohne sie ein einziges Mal zu unterbrechen. Und er ändert sein ganzes Verhalten daraufhin. Und ich sage euch, das ist einer der Gründe, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war bereit, sich verändern zu lassen. Und Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, jeder, der sonntags hierher kommt, kommt mit dem Herzen hierher, sich verändern zu lassen. Und das ist das, warum wir sonntags hier zusammenkommen. Weil wir uns von Gott verändern lassen wollen. David war so jemand, der wollte sich verändern lassen. Außerdem, wie kann ein hungriger Mann zornig sein auf so eine hübsche Frau, die mit einem Topf voller heißem, herrlichen Essen vor ihm steht? Ich denke, es ist okay, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe mal Markus kurz vorher gefragt, aber es gab mal so eine Zeit vor einigen Jahren, wo wir hier dienstags immer zum Gebet zusammengekommen sind. Und Markus kam immer direkt von der Praxis zur Gebetsstunde. Und wir haben gemerkt, dass er immer äußerst gereizt gewesen ist in der Stunde, wo wir unten gebetet haben. Und wer Markus kennt, weiß, dass er immer sehr ehrlich ist und auch immer genau das sagt, was er meint und was er denkt. Und er hat dann auch irgendwie gesagt, ich halte es jetzt hier nicht mehr aus, ich habe einfach Hunger. Ich bin jetzt direkt von der Praxis gekommen und wird einfach gereizt, wenn er hungrig ist. Und die ganze Lösung des Problems war einfach, dass man in den Wochen danach ihm dann immer eine Banane oder ein kleines Feschbier mitgebracht hat, wo er dann unten während der Gebetszeit gegessen hat und dann war er auch nicht mehr gereizt gewesen. Ja? Und wir sehen einfach auch, was Hunger in einem Mann auslösen kann. Ich denke, dass David und seine Männer, das spielte auch eine große Rolle. Hunger und Kurzschlussreaktionen, die hängen oftmals nah beieinander. Und deshalb rate ich vor Entscheidungen, vor vorschnellen Entscheidungen, lieber nochmals gut zu essen. Und nehmt euch eine gewisse Zeit drüber zu schlafen und nachzudenken. Es ist wichtig, bevor wir irgendwie eine Entscheidung treffen, gehen wir doch erstmal nochmal essen, schlafen wir nochmal drüber und denken nochmal drüber nach. Und mögen wir doch Männer und Frauen wie David sein, die immer flexibel und belehrbar bleiben. Jemand kann uns einen Hinweis auf einen blinden Fleck in unserem Leben geben. Und wir sind einfach Dummköpfe, wenn wir es ignorieren. David ist hier ein Vorbild in echter Demut. Und dann fügt er noch hinzu in Vers 33, und gepriesen sei deine Klugheit, sagt er so zu Abigail, gesegnet sollst du sein, weil du mich davor bewahrt hast, eigenmächtig Rache zu nehmen und Blutschuld auf mich zu laden. David nahm die Gaben an, die Abigail ihm gebracht hatte, und sagte zu ihr, geh unbesorgt nach Hause, was du von mir erbeten hast, ist dir gewährt. Also Auftrag ist erfüllt, jeder hat gewonnen. David reitet heim, gesättigt, mit dem schönsten Essen, mit Weisheit. Und jetzt, muss ich euch sagen, jetzt kommt für mich der absolute Höhepunkt der Geschichte. Und ich war total geplättet von dieser Frau Abigail. Da heißt es nämlich jetzt hier ab Vers 36, als Abigail nach Hause kam, saß Nabal mit seinen Leuten bei einem Festmahl. Er feierte wie ein König. Er war in Hochstimmung, ist völlig betrunken gewesen. Und deshalb sagte sie ihm nichts. Erst am anderen Morgen, als er wieder nüchtern war, erzählte sie ihm, was vorgefallen war. Sie hatte sich zwischen ihrem Mann und den Tod geworfen. Aber der Narr, der war so betrunken, so strunzbesoffen, dass sie ihm nicht mal davon erzählen konnte. Deshalb krabbelte sie in ihr Bett, zog die Bettdecke hoch und schlief einfach ein. Jetzt mal ehrlich, dass Nabal gefeiert und besoffen hat, zeigt ja nur, was für ein Vollpfosten der gewesen ist. Aber schauen wir nochmal auf Abigail. Diese Frau war mal kurz die Welt retten und die kehrt nach Hause und sieht, in was für einem Zustand ihr Mann ist und eigentlich, so wie ich die Frauen kennengelernt habe, ja, mal richtig, alle Frauen über einen Kamm geschert. So wie ich die Frauen kennengelernt habe, würde sie in einem Zustand, wenn sie so ihren Mann in so einem Zustand anfinden würde, emotionsgeladen erstmal bei ihrem Mann Dampf ablassen, ja? Und ihn wachrütteln, vielleicht einen Eimer Wasser holen, ihn aufwecken, einfach über ihn drüber schütten und ihn einfach mal nur anschreien. Ja? Ja, stimmt das? Ihr Frauen würdet das alles so machen. Also, ihr seid so, ich kenne doch die Frauen. Und wir sehen hier aber eine nicht normale Frau. Ja? Abigail, sie war klug und hatte ihre Emotionen noch immer unter Kontrolle. Dass sie wusste, dass sie ihrem besoffenen Mann so gar nichts beibringen konnte. Also auch hier, sie ließ ihre Wut nicht einfach freien Lauf, sondern sie schlief erst mal drüber. Und nun bitte ich jede Frau hier im Raum, die sich als weise sieht, bitte lasst eure Männer erst mal schlafen. Ja, wenn ihr in so eine Situation kommt, und ihr merkt, ihr kommt heim und ihr wollt Dampf ablassen und der Mann schläft schon, dann lasst ihn schlafen. Außer der Mann ist auch wach, dann könnt ihr Dampf ablassen. Am nächsten Morgen, als Nabal nüchtern geworden war, berichtet sie ihm, was passiert war und wie reagiert er? Er erlitt einen Herzinfarkt, sagt die Elberfeld. Ganz echt, er hört die Geschichte, dass 401 Männer drauf und dran waren, ihn einen Kopf kürzer zu machen und er kriegt keinen Ton mehr raus. 10 Tage später ließ Gott ihn sterben. Sie erzählt ihm am nächsten Morgen, dass sie seinen Kopf gerettet hat, er kriegt einen Herzinfarkt und 10 Tage später ist er tot. Ist es nicht erstaunlich, wenn du unermüdlich tust, was vor Gott recht ist, dann kümmert sich Gott um das Unmögliche. Wie wir schon in der letzten Predigt gesprochen haben, wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Und es gibt keine unmögliche Lage, mit der Gott nicht fertig werden würde. Und er nimmt sicher nicht immer den Ausweg, den du dir gedacht hast. Aber er wird mit allem fertig. Und Gott sah Abigails Treue und er ließ zu, dass sie die ganze Nacht und gar damit zubrachte, sich auf ihn zu verlassen. Und kurz darauf beerdigte sie ihren Mann. Und jetzt lesen wir mal, wie David auf diese Nachricht reagiert hat. Als David davon hörte, sagte er, gepriesen sei der Herr, er hat mir Recht verschafft und Nabal für seine Unverschämtheit bestraft. Er hat mich, seinem Diener, davor bewahrt, unbedacht Schuld auf mich zu laden. Er hat Nabals böse Tat auf ihn selbst zurückfallen lassen. Und dann schickte David zu Abigail und bat sie, seine Frau zu werden. Was für eine Lektion hat David daraus gelernt. Nicht ich muss die Schlacht für mich kämpfen. Das ist Gottes Ding. Wenn Rache nötig sein sollte, wird Gott sie nehmen. Und beide, Abigail und David, hat diese Geschichte auch noch ein Happy End gebracht. Deswegen lieben Frauen diese Romane. Und als David vom Tod Nabals erfährt, sendet er Abigail einen Heiratsantrag und sie nimmt ihn an. Traumhaft. Und jetzt denke ich einfach, wir haben das letzte Mal schon in der Predigt darüber gesprochen, dass Dinge, die uns in unserem Leben belasten, für uns unmöglich erscheinen, für Gott so einfach zu lösen sind. Und vielleicht haben wir nach der Predigt noch irgendwie einen Moment Zeit, wo der eine oder andere sagt, stimmt, das ist mir in meinem Leben passiert. Wo ich Situationen in meinem Leben gehabt habe und Gott hat die auf wundersame Weise gelöst. Vielleicht hat jemand nachher Mut vorzukommen, davon zu erzählen. Das wäre wirklich aufbauend für uns alle. Denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht irgendwelche Situationen habt, die ihr nachher erzählen könnt. 3 Lektionen, die ich uns jetzt noch mitgeben möchte. 3 Lernlektionen. Erstens, was auch immer du tust, wenn ein Konflikt auftaucht, sei weise. Was heißt denn das jetzt? Wenn du nicht vorsichtig bist, wirst du Konflikte aus eigener Kraft des Fleisches zu regeln versuchen. Du wirst immer versuchen, ich regle das jetzt hier auf meine Art und Weise. Und das wird dir dann irgendwann mal leid tun. Was heißt es denn, weise zu sein? Schau dir das ganze Bild an. Sei nicht zu schnell mit den Rückschlüssen. Wege Unterschiede ab. Schau dir immer beide Seiten an. Wege beide Seiten ab. Die andere Seite der Weisheit ist das Gebet. Ringe um Gottes Perspektive. Er gibt uns die Weisheit, die wir brauchen, wenn wir ihn drum bitten. Zweitens, nimm jeden Konflikt, wie er kommt, und behandle jeden getrennt von dem anderen. Es mag sein, dass du gestern eine Schlacht geschlagen hast, aber das zählt nicht, wenn du heute wieder in die Enge gedrängt wirst. Es kann sein, dass du heute sehr geduldig warst, aber ab morgen ist es nicht mehr wichtig, wenn der nächste Angriff auf dich zurollt. Jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag hat seine neuen Schlachten, die wir zu schlagen haben. Drittens, wann immer du feststellst, dass du nichts tun kannst, dann warte einfach ab. Warte geduldig ab. Unmögliche Zwischenfälle rufen danach, dass man heftig auf die Bremse treten muss. Gib nicht immer weiter Gas. Halt dich fern von allem Hastigen, Übereilten. Wo immer es dir möglich ist, bremse. Werde langsamer. Ich sage euch aus eigener Erfahrung, ich habe selten eine weise Entscheidung getroffen, wenn ich in Eile gewesen bin. Wenn ich in Eile irgendwie eine Entscheidung treffen muss, dann ist oftmals in die Hose gegangen. Und sehr selten habe ich Dinge bereut, die ich nicht gesagt habe. Deshalb, Wut ist eine kochende Emotion in uns. Aber es gibt da nur diese eine kurze Sekunde vor dem Wutausbruch, wo wir entscheiden können, wie wir reagieren. Und ich hoffe für uns, dass wir klug und kühn und weise reagieren wie Abigail. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich danke dir wieder von Neuem für so eine Geschichte aus deinem Wort, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns ein Buch in die Hand gegeben hast, das wir lesen dürfen, das uns prägen darf und das uns irgendwie lehrt, durch dieses Leben weise zu gehen. Wo wir die besten Vorbilder erkennen können und sehen können, wie sollen wir uns verhalten in diesem Leben. Und auch wir sind konfrontiert mit schwierigen Entscheidungen und mit Situationen, wo wir in einer Sekunde auf die anderen explodieren, Herr. Und ich danke dir, dass du uns lehrst, mit Wut umzugehen, dass du uns lehrst, was es heißt, weise zu sein. So bitte ich dich für jeden von uns. Geh mit uns genau in diesen Emotionen, dass wir weiterhin Licht für dich sein können in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in der wir leben, dass Menschen erkennen, dass wir deine Kinder sind. Amen.